Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Das ist dein Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Mein Name ist Kolja Barkhorn und frisch aus dem Sonderurlaub hier Jonathan Neuschler auch zurück. Wir waren beide kurzfristig mal runter von unserer geliebten Insel und sind jetzt beide aber richtig gut gelaunt und froh, dass wir endlich wieder bei gutem Wetter anfangen können, hier zu arbeiten. Stimmt's, Jonathan?
Absolut richtig,
ja. Bei dir war alles gut in Deutschland, oder?
Ja, war alles gut. Mal ein bisschen was anderes gemacht und auf dem Rückflug sind uns auch direkt schon 3 Beobachtungen aufgefallen.
Okay.
Und ja, wir waren heute schon baden gerade eben.
Genau.
Und dann ist uns aufgefallen, nicht nur wir waren baden, sondern
auch viele Privatanleger gehen ja immer mal wieder baden. Und damit das dieses Jahr nicht passiert, wollten wir euch heute mal 3 wirklich extrem wichtige Dinge mit auf den Weg geben, die wir auch teilweise in unserer eigenen Community beobachtet haben. Ja, das sind also teilweise ganz konkrete Fälle. Und es geht im Prinzip darum in der heutigen Episode, dass ihr als Privatanleger nicht mit eurem Depot baden geht, sondern dass ihr einfach im Urlaub baden geht. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Mallorca seid oder irgendwo auf Mauritius, da könnt ihr richtig schön entspannen, ja, und da könnt ihr auch gern baden gehen. Aber wenn es um euer Aktiendepot geht, solltet ihr einen kühlen Kopf bewahren. Und deswegen werden wir heute mal 3 ganz wichtige Punkte ansprechen. Und das ist vorhin uns tatsächlich beim Baden dieser Gedanke gekommen, wo ich darüber nachgedacht habe, weißt du, Jonathan, eigentlich ist es doch lustig. Wir haben ja auf Mallorca immer so eine Saison.
Ja.
Das heißt, während der Saison kommen ganz viele Leute aus der ganzen Welt, aus Großbritannien vor allem sehr viele, ja, trotz Brexit und so weiter kommen die hierher. Es kommen aus Deutschland, es kommen aus Russland, es kommen aus China. Auf einmal, sobald das Wetter hier richtig geil wird und sobald die Saison ist, ist die Insel voll und alle Leute kommen hierher. Was hat das mit Aktien zu tun? Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Privatanleger sehr zyklisch auch denken, wenn es um ihr Aktiendepot geht. Und zwar, und das ist das erste Thema für heute, und das hatten wir aufgrund eines konkreten Kommentars in unserer Community hier ausgemacht, dass jemand sich so ziemlich besorgt geäußert hat, weil ja der DAX jetzt in den letzten paar Wochen wieder ordentlich an Boden verloren hat, wobei er jetzt heute schon wieder am 3% am Steigen ist. Ja, das heißt, man sieht, es geht extrem volatil zu. Und da hat einer aber die Beobachtung gemacht, ey, passt mal auf, vor 2 Jahren war der DAX im Prinzip schon mal an dem Punkt, wo er heute ist. Und er als Privatanleger muss ja im Prinzip auch sehen, wo er bleibt. Und wenn das jetzt noch so weitergeht, 2-3 Jahre, mit so einem Seitwärts- oder sogar so einem leichten Bärenmarkt, dann muss er sich ja jetzt mal langsam umgucken nach allen anderen und alternativen Investments. Wohingegen ich natürlich denke, genau in diesen Phasen, wo es seitwärts und nach unten geht, ist es tendenziell umso besser, in Aktien zu investieren. Langfristig hast du dadurch nämlich eine viel höhere Rendite. Aber bei vielen Privatanlegern ist es tatsächlich so, sie gucken in ihr Depot, sehen, die Renditen werden vielleicht mal ein bisschen nach unten gehen und automatisch glauben sie, deswegen müssten wir jetzt hier wieder woanders investieren. Und das führt eben dazu, dass du tendenziell nur dann Aktien kaufst, wenn es wieder nach oben geht und eher dann nicht mehr weiter investierst oder zumindest sozusagen, ja, also kein Kapital nachschießt, im schlimmsten Fall sogar verkaufst, wenn es mal nach unten geht. Und das ist eben ganz klassisches, zyklisches Handeln. Jonathan, was sagst du dazu?
Ja, das sehe ich genauso. Und vielleicht kannst du dich von dem Gedanken ein bisschen befreien, wenn du dir mal überlegst, was es überhaupt bedeutet, Aktionär zu werden. Wenn du Aktionär wirst, dann wirst du Inhaber von dem Eigentum an dem Unternehmen. Natürlich nicht des gesamten Unternehmens, aber das Unternehmen wird wie so einen Kuchen in ganz, ganz viele kleine Stücke zerstückelt. Und dir gehören eben ein paar Stücke von diesem Unternehmen. Und der Aktienkurs bildet nur den Wert dieses Unternehmensanteils ab. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, nehmen wir mal als Beispiel ein Unternehmen wie Nestlé, ja, die verkaufen jeden Tag an hunderte Millionen Menschen Produkte und sie verkaufen auch jedes Jahr mehr Produkte in Einheiten. Also jedes Jahr werden mehr KitKat, Nestlé Eis und so weiter gegessen als im Jahr davor. Das heißt, wenn die Aktie jetzt nicht steigt, aber das Unternehmen jedes Jahr mehr Umsatz macht, mehr Gewinn macht, mehr Dividenden zahlen kann, ist es dann schlecht für uns Anleger oder nicht? Ich betrachte die Aktien mehr als Anteile an Unternehmen. Und das hat auch Warren Buffett mal gesagt, den aktuellen Kurs sollte man wie so einen Briefumschlag betrachten, wo sozusagen jeden Tag ein Kaufangebot gemacht wird. Möchtest du das nehmen oder nicht? Und dann kannst du am nächsten Tag dir wieder anschauen, was ist das aktuelle Kaufangebot. Aber nicht vergessen, einen Unternehmensanteil, also eine Aktie ist ein Unternehmensanteil. Viele Unternehmen schütten eine Dividende aus dem Gewinn, den sie erwirtschaften. Und wenn die Aktienmärkte jetzt 5 Jahre seitwärts laufen, was bedeutet das für die zukünftige Entwicklung? Dass es sehr wahrscheinlich wird, dass die Aktien irgendwann auch mal wieder stärker steigen. Und dann nicht nur 8% pro Jahr, denn das ist ja der langfristige Schnitt. Das heißt, wenn es jetzt 3 schlechtere Jahre gibt im DAX, dann tritt irgendwann auch dieser Reversionseffekt ein. Es kann natürlich auch noch ein 4. und ein 5. schlechtes Jahr geben.
Ja.
Das ist ganz wichtig, dass man daraus keine pauschale Regel macht.
Ja.
Aber nur die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal wieder hochgeht, steigt dann halt an. Und dann ist eben ein antizyklischer Kaufzeitpunkt vielleicht gekommen, während es in Japan in den 1980ern ja mal einen ganz, ganz krass zyklischen Punkt gab.
Ja.
Und auch im DAX um 2000, da stand der DAX ja auch schon mal bei 8000 Punkten, ne? Da war eben der Aktienkurs sehr, sehr hoch und das hat man dann eben daran erkannt, dass die Dividendenrenditen sehr stark abgesunken sind, dass die Kursgewinnverhältnisse sind sehr, sehr stark angestiegen und die Aktienkurse sind über viele Jahre hinweg deutlich stärker als 8% pro Jahr gestiegen. Das heißt, die operative Unternehmensentwicklung, die ja langfristig eine Aktie eben abbildet, wurde schon ganz, ganz stark vorweggenommen und die Rendite von vielen Jahren wurde schon vorweggenommen in den Jahren davor und dann war es doch eigentlich nur logisch, dass es jetzt mal so ein Jahrzehnt gab, wo eben die Aktien mal ein bisschen seitwärts gelaufen sind und hat aber nichts damit zu tun eben, ja, ob die Aktien aktuell günstig oder teuer sind.
Ja.
Da sehen wir eben ein bisschen anders. Also für mich persönlich ist es ein gutes Zeichen, wenn die Aktien einige Jahre seitwärts oder sogar leicht abwärts gelaufen sind.
Genau, und aber man sieht halt, dass eben dieses, ich glaube, das hat sehr viel Psychologie zu tun, das habe ich auch schon mal mit den Matthias Niggehoff damals im Podcast schon mal besprochen, dass wir aufgrund von unserer Erfahrung, ja, und auf der Evolution, wir sehen halt im Prinzip eine Art von Gefahr und historisch ist es sozusagen extrem dumm gewesen, wenn wir irgendwo eine Gefahr gesehen haben, also beim Jagen auf einmal rennt uns ein Löwenzahntiger oder irgendwas hinterher und dann wäre es natürlich extrem dumm gewesen, Buy and Hold zu machen. Ja, das heißt, wenn du irgendwie gerade vor einem Löwen wegrennst oder so, dann solltest du natürlich nicht rational einfach stehen bleiben und überlegen und obwohl, vielleicht rennt er dann auch an dir vorbei und frisst deinen Nachbarn. Das heißt, vielleicht ist es dann auch da sinnvoll, stehen zu bleiben. Aber was ich sagen will, ist, dieser Fluchtreflex ist bei uns noch sehr stark ausgeprägt. Das heißt, wir haben immer die Tendenz, wenn irgendwas passiert, was für uns eine Gefahr bedeutet, möglichst irgendwie zu handeln. Es ist einfach sehr kontraintuitiv, einfach einen Verlust zu sehen und dann zu sagen, cool, da kaufe ich gleich mal nach.
Ja. So.
Aber es ist halt einfach, wenn man sich auf erstens gute Wertpapiere konzentriert oder eben auf breit gestreute Indizes, langfristig immer eine sinnvollere Entscheidung, gerade in Down-Jahren und in Seitwärtsmärkten zu kaufen. Und jeder von euch kennt auch die Sprüche, kaufen, wenn Kanonen donnern und so weiter, aber nur die wenigsten machen es dann auch wirklich in der Praxis. Und deswegen, ganz wichtiger Punkt, den Jonathan hier angekündigt hat, ich habe für mich da 2 ganz einfache Taktiken, wie ich es immer einhalten kann. Und zwar erstens, ich betrachte gar nicht in erster Linie immer nur die Rendite, sondern ich betrachte immer, weil du hast ja selber gesagt, Jonathan gerade, Aktien sind Anteile an einem Stück Kuchen, ne? Und deswegen ist meine Denke immer, wie kann ich mehr Anteile an diesem Kuchen halt bekommen? Nun ja, ganz einfach, indem ich mich darauf konzentriere, mehr Geld zu verdienen, mein Humankapital zu steigern und dann einfach immer mehr Anteile von dem Kuchen zu kaufen. Das heißt, ich gucke gar nicht, wie viel Zucker hat jetzt in jedem einzelnen Jahr mein Kuchenstück, ja? Sondern ich gucke darauf, wie viele Anteile am Kuchen gehören mir? Und wenn ich sehe, geil, ich habe jetzt irgendwie 100 Nestle-Aktien oder so und aufgrund eines Bärenmarkts kann ich jetzt viel mehr Anteile an Nestle kaufen, obwohl die immer mehr Umsatz machen, ja, obwohl sie immer weniger Energie verbrauchen, immer weniger Abfallprodukte produzieren aufgrund ihrer immer krasseren Effizienzsteigerung und so weiter. Und ich kann mir jedes Jahr mehr Anteile kaufen davon. Na, dann habe ich, dann weiß ich doch, dass ich genau in Seitwärtsphasen und in Abwärtsbewegungen besonders gerne zuschlagen muss, ja. Das heißt,
weil du bekommst für dein gleiches Geldpaket viel, viel mehr von deinen Anteilen.
Genau, während
und damit kommst du deinen Zielen schneller näher.
Genau, und wohin gehen viele Leute halt immer sozusagen dann Aktien abstrafen, wenn es Unsicherheiten gibt. Ja, sobald irgendwie eine Unsicherheit kommt, dass irgendwas passiert, Brexit und so weiter, boom, geht's auf einmal extrem runter, haben die Leute immer einen Vorteil, die einfach rational und ruhig bleiben und das langfristig betrachten. Und genau wie es auch Buffett gesagt hat, er ist mehr ein Business Analyst als ein Stock Analyst. Ja, je mehr, ich habe das für mich gemerkt, je mehr ich mich mit Unternehmen selbst beschäftige, die Geschäftsberichte durchlese und ich gucke gar nicht jetzt so sehr drauf, was macht der Aktienchart, sondern ich gucke zum Beispiel drauf, wie viele Lieferanten hat dieses Unternehmen, wie viele Produkte stellt es her, welchen Wert haben die Brands, in welche Nationen exportieren sie, wo investieren sie und so. Das sind die Sachen, die ich mir angucke, ja, und desto ruhiger werde ich, wenn es dann darum geht, auch zu investieren, ja, wenn der Markt insgesamt gerade das Unternehmen mal abstraft. Aber wir wollten gar nicht zu lange jetzt über dieses erste Thema reden. Hast du noch irgendwas, was du
hinzufügen musst? Ja, noch eine kleine Ergänzung. Ich habe ja Nestlé schon kurz angesprochen. Okay. Da werden jetzt viele sich...
Übrigens, ganz kurz, wir werden nicht von Nestlé hierfür bezahlt, dass wir sie jetzt erwähnen. Ja. Das muss ich ja immer jetzt aktuell mal mit dazu sagen, weil die Leute immer mehr denken, dass ich irgendwie von denen Geld bekomme. Aber leider ist es nicht so.
Ja, ja, also da werden jetzt viele schauen und sich anschauen, 2015, ihr habt gesagt, die wachsen, dabei haben die doch 3% weniger Umsatz als noch 2014 erwirtschaftet. Und dann schaut euch mal an, in welcher Währung die Bilanz aufgestellt wird, nämlich da es ein Schweizer Unternehmen ist,
wichtiger Punkt,
in Schweizer Franken. Und jetzt haben wir uns mal den Spaß gemacht und es mal in Euro umgerechnet und sind dann auf einmal auf einen Umsatzwachstum von über 7% gekommen. Das heißt, nur weil jetzt die Bilanz oder der Gewinn in einem Jahr mal sinkt, muss das nicht unbedingt damit zu tun haben, dass das Unternehmen jetzt weniger Produkte oder so verkauft hat oder niedrigere Preise auf seine Produkte bekommt, sondern es kann auch einzig und allein daran liegen, dass die Währungskurse sich verschoben haben und es eben am Ende des Jahres einen anderen Währungskurs gibt als zum Anfang des Jahres und damit die Umsätze in Dollar zu einem anderen Kurs umgerechnet werden und schon sieht es eben über ein Jahr komisch aus, aber nicht vergessen, langfristig laufen die meisten Währungen seitwärts, das heißt, es wird dann auch mal wieder ein Jahr geben, wo auf einmal 15% ausgewiesen wird in Schweizer Franken.
Genau, und da darf man dann nicht übertrieben reagieren, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich sind solche simplen, einfachen Zusammenhänge manchmal auch nicht greifbar für Privatanleger, aber ganz wichtiger Punkt, da gab es ja letztes Jahr diesen einen gewissen Tag, ja, der ziemlich bei vielen auch Daytradern in die Geschichte einging.
Ja.
und zwar, also der im Durchschnitt war, das schreiben die auch im Geschäftsbericht immer ganz oben mit gleich rein, im Durchschnitt war halt letztes Jahr 1 Euro noch ungefähr ein Schweizer Franken 20 wert, und jetzt ist es halt nur noch 1 Schweizer Franken und 8 Cent oder irgendwie sowas wert, oder wie, was heißt Cent bei denen in
weiß Rappen. Ich
gar nicht. Rappen.
Ja.
Rappen?
Wirklich? Ja, Franken und Rappen, glaube ich.
Okay, also und da, solche Sachen unbedingt immer mit einkalkulieren, ja. So, jetzt kommen wir aber mal zum nächsten Punkt. Boah, und der, ey, das ist ja wirklich krass. Hat Jonathan mir auch nochmal jetzt so ein bisschen erzählt. Das ist echt so heftig. Ich wusste gar nicht, dass es mittlerweile so, weil ich mich schon so lange jetzt selber immer im Prinzip mit Aktien und mit ETFs selbst beschäftige und im Prinzip mein letztes Gespräch beim Bankberater, kann ich euch genau sagen, war bei der Postbank und zwar Ende 2008 irgendwann, ja. Da haben sie mich damals, als ich wollte einfach ein Paket aufgeben, dann quatschen die dich an der Kasse immer gleich voll und haben sie schon Tagesgeld und weiß was ich so. Und dann wurde ich da hinten in den Raum reingeleitet.
Entführt.
Und dann hat mir sozusagen der Vertriebsmanager oder wer auch immer das war, halt seine ganzen Charts gezeigt. Ja, und das ist ja ultra krass. Das habe ich jetzt auch wieder in der Gruppe festgestellt. Da hat ein Anleger von uns gepostet zum Thema aktive Fonds. Und sein Anliegen war halt dieses, dass er halt mehrere aktive Aktienfonds im Depot hatte noch von früheren Zeiten. Es ist ja auch so, dass viele von ihren Vätern was dazu bekommen, die halt schon für sie ansparen oder so. Und jetzt hat er aber sich auch zum Thema ETFs und so weiter auseinandergesetzt und hat jetzt festgestellt aber, dass seine aktiven Fonds die ETFs deutlich outperformed haben. Das heißt, er hat dann sehr sinnvoll sozusagen einfach mal die Charts verglichen, die langfristige Performance, und hat einfach gesehen, dass diese dass diese aktiven Fonds, ich will jetzt die Namen dazu gar nicht nennen, ja, das kann jeder dann selber immer nachrecherchieren, den MSCI World outperformed haben. So, und jetzt ist aber das große Problem, viele Anleger wissen immer noch nicht, was der Unterschied zwischen einem Performance-Index und einem Kursindex ist. Und es ist tatsächlich so, dass einfach Fondsmanager oder die Vertriebler von diesen Fondsmanagements teilweise ihren eigenen Performance-Index oder den Performance-Charts ihres Fonds einem Kursindex gegenüberstellen und dann den gutgläubigen Privatanleger einfach sagen, schaut doch mal her, wie gut unser Fonds im Vergleich zum MSCI World abgeschnitten hat. Und das ist natürlich ein massiver Betrug in meinen Augen. Und warum das so ist, kann Jonathan uns mal kurz erklären. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Performance- und einem Kursindex?
Ja, ich erkläre es am besten einfach mal an einer einzelnen Aktie, weil ein Index bildet ja auch immer viele verschiedene Aktien ab.
Ja.
Zum Beispiel jetzt die Bayer-Aktie. Das ist ja auch ein Unternehmen, was jedes Jahr Dividende zahlt. Der Kursindex, ja, wenn jetzt der ganze Index nur aus Bayer-Aktien bestehen würde, mhm, wäre einfach und alleine die Kursentwicklung der Bayer-Aktie über die Jahre hinweg. Also einfach nur, was an dem Aktienkurs an sich passiert.
Genau.
Der Performance-Index von Bayer wäre jetzt, wenn ich an dem Tag, an dem ich die Dividende der Bayer AG bekomme, dieses Geld nehme und sofort damit zusätzliche Bayer-Aktien kaufe.
Ja.
Dann warte ich wieder ein Jahr, bekomme ich wieder eine Dividende und kaufe dann wieder mit der Dividende zusätzliche Aktien. Das heißt, im Performance-Index werden die ausgeschütteten Dividenden wieder angelegt, um weitere Anteile zu erwerben.
Mhm.
Und damit steigt ein Performance-Index langfristig stärker an als ein Kursindex. Das bedingt aber auch, dass jetzt ein Kursindex nicht schlechter ist als ein Performance-Index, weil wenn ich zu einem Kursindex greife, bekomme ich einfach die Dividenden ausgezahlt, wie wenn ich Direktaktien halte. Das heißt, dann schüttet mein ETF, der vielleicht ausschüttender Art ist, einfach jedes Jahr oder jedes Quartal mir die Dividendensumme auf mein Konto und ich kann das Geld jetzt ausgeben oder eben manuell wieder anlegen in neue Aktien.
Und das
heißt, es gibt keinen Vor- oder Nachteil zwischen Performance oder Kursindex. Wichtig ist nur, dass wenn man vergleicht,
genau,
dass man dann eben immer die entweder die Performance mit Ausschüttung vergleicht, ja, bei beiden, bei Fonds und bei Index oder eben beides mal nicht. Aber man kann nicht eines Mal die Performance der Dividenden mit einrechnen,
ja,
nämlich beim eigenen Fonds, der in Aktien,
ja,
investiert, und
ja,
sich dann gegen den Kursindex,
genau,
vergleichen und sagen, wir sind besser.
Genau, und also ich will jetzt sozusagen niemand irgendwas unterstellen, aber für mich ist jeder, der das bewusst oder unbewusst macht, da weiß ich gar nicht, was schlimmer ist. Also wenn ich als Berater das selber nicht mal weiß, dann ist es eigentlich ja schon ein extremes Armutszeugnis. Wenn ich das aber weiß und dann meinen Kunden ausnutze, indem ich ihm das verschweige
und Charts übereinander lege, wo der Fonds besser, ja, läuft als der Kursindex,
dann ist das für mich Betrug und vollkommen egal, ob legal oder nicht. Ich finde sowas eine extreme Sauerei. Ja, da müsste man mal eine Torte ins Gesicht werfen oder so, ja, um da wieder ein bisschen Rationalität reinzubringen. Und damit ihr das jetzt mal wirklich verstanden habt, was Jonathan gerade erklärt hat, stellt euch einfach mal vor, ich mache jetzt ein Fitnessprogramm und nehme 10 Leute in mein Coaching auf. Ja, und die betreue ich dann ärztlich hier zu Hause auf der Insel und gebe denen 3 Monate lang hochdosiert Anabolika, Insulin und alle möglichen Substanzen, die einen extremen Muskelzuwachs bedeuten, und lasse die dann trainieren. Und dann, ja, vergleiche ich die Ergebnisse von diesen Leuten mit anderen, die nicht diese Steroide benutzt haben. Und dann sage ich, na schaut mal her, mein Fitnessprogramm funktioniert viel besser, weil, guckt euch doch einfach die Ergebnisse an. Und verschweige denen aber, dass es an den Steroiden lag. Das heißt, oder ich sage zum Beispiel, bei den Bundesjugendspielen, nehmen wir mal an, ja, mein Sohn geht jetzt zum Beispiel ja auch bald zur Schule, ja, und der ist in Sport nicht so gut, ja. Und sagen wir mal, irgendeiner muss ja immer der Schlechteste in der Klasse sein. Irgendjemand ist immer der, der im Fußballteam als Letztes gewählt wird. Das kennt ihr ja vielleicht aus der Schule, ja. Also ich wurde zwar nicht, beim Fußball wurde ich nicht als Allerletzter gewählt, sondern als Vorletzter immer, aber im Basketball dafür als einer der Ersten, ja. Aber ihr wisst ja, irgendeiner muss immer der Schlechteste sein. Und stellt euch jetzt mal vor, der Lehrer sagt dann zu den Eltern danach, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen, weil Ihr Sohn hat im Mittelfeld abgeschnitten, richtig gut. Was war der Unterschied? Die haben einfach, euren Sohn nicht mehr mit den anderen Jungs verglichen, sondern einfach mit allen Mädchen verglichen. Ja? Und darin merkt man dann, wie krass man sozusagen Leute bescheißen kann, indem man ihnen einfach irgendwelche Scheiße erzählt, die einfach nicht vergleichbar ist. Und das haben wir einfach tatsächlich gesehen, dass ein Privatanleger das gepostet hat und hat halt einfach den MSCI World Kursindex verwendet und den dann mit der Performance seines aktiven Fonds verglichen. Als wir jetzt aber das nochmal backgetestet haben und den MSCI World Performance Index verwendet haben, haben wir auf einmal gesehen, aha, in den letzten 5 Jahren hat der MSCI World die anderen aktiven Fonds deutlich outperformed.
Und zwar das heißt, alle 4 geschlagen, nicht genau. Nur einen. Ja.
Und deswegen ist das ultra wichtig, dass ihr das macht. Und es gibt leider keine Webseite unseres Wissens nach, in dem man ganz einfach mit Klicks sofort unterscheiden kann zwischen DAX Kursindex, DAX Performance Index. Der Dow Jones Index zum Beispiel, den gibt es gar nicht als Performance Index. Ja? Das heißt, du musst immer wissen, der Dow Jones, der S&P, der Nikkei auch, der MSCI World, die werden generell einfach, wenn du sie irgendwo eingibst, immer dir als Kursindex angezeigt. Der DAX und der MDAX aber beispielsweise in der Regel immer eher als Performance Index. Und jetzt ist ganz wichtig für dich, du kannst bei deinem jeweiligen Broker oder bei deiner Infoseite finanzen.net, wo auch immer du gerade nachguckst, kannst du immer hinten das Kürzel eingeben GDTR, das steht für Gross Dividend Total Return. Und wenn du dann das hinter zum Beispiel MSCI World GDTR eingibst, wirst du immer auch den Performance Index angezeigt bekommen. Zwar nicht überall leider, aber bei vielen Brokern ist es so, wie beispielsweise Comdirect oder so weiter, kriegst es dann angezeigt und dann hast du auch einen akkuraten Vergleich. Also wie gesagt, immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen und Birnen mit Birnen, aber nicht Äpfel mit Birnen. Und ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und ich finde es einfach krass, ja.
Ja, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der hat erhebliche Auswirkungen als langfristiger Investor. Der Privatanleger, der nämlich diesen Vergleich gepostet hat, hat über 20 Jahre verglichen und der DAX hat irgendwann, ich glaube 1981 oder 1982 bei 1000 Punkten gestartet und heutzutage steht da der Performance Index irgendwie bei knapp unter 10.000 Punkte zu dem Zeitpunkt, bei dem wir den Podcast aufnehmen und der DAX Kursindex, der steht nur bei 4.800 Punkten. Das heißt, seit 1980 ist dieser Unterschied enorm groß geworden, weil die Dividenden einfach ein wesentlicher Teil der langfristigen Rendite sind.
Ja.
Und deswegen muss man da ganz stark aufpassen, vor allen Dingen, wenn man über langfristige Zeiträume vergleicht. Wenn man jetzt nur einen Zeitraum von einem Jahr nimmt, dann macht die Dividende vielleicht 2-3% aus.
Ja.
Aber selbst dann hat es eben eine Auswirkung. Und es ist einfach eine Schweinerei, es sich als gut darzustellen, wenn man eben unterschlägt, dass der Investor, selbst wenn er jetzt ja in den ETF, in den ausschüttenden ETF investiert hätte, hätte er ja die Dividenden bekommen. Wenn der Investor aber jetzt in diesen aktiv gemanagten Fonds investiert hätte, hätte er trotzdem nur die Rendite des Fonds bekommen. Das heißt, er wäre einfach am Schluss schlechter dagestanden, aber ihm wäre es so verkauft worden, als ob es die bessere Wahl gewesen wäre. Und das ist eben einfach das Missverständnis, das wir hier aufklären wollten.
An der Stelle. Und zum Abschluss zu diesem Thema wollen wir natürlich nicht damit behaupten, dass es keine aktiven Fonds gibt, die auch temporär die ETFs und die Indizes outperformen können. Das ist rein statistisch, muss das immer auch stattfinden. Was wir einfach nur sagen wollen ist, achtet ganz darauf, ja, ganz krass darauf, wer euch was verkaufen will und dass ihr die richtigen Benchmarks heranzieht und auch einfach mal so richtig schön kritisch hinterfragt und dem das nächste Mal, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und dieses Wissen habt, ihm nächstes Mal, falls ihr in so einem Gespräch seid oder euer Freund oder eure Freundin oder eure Großmutter, gerade bei älteren Leuten. Ich meine, erklär doch mal sowas einer Oma, Unterschied zwischen Performance und Kursindex. Gut, deine Oma, Jonathan, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, oder auch über meine Großeltern, die haben sich schon sehr viel damit auseinandergesetzt. Aber andere wiederum, die würden das ja erstmal, denen ist das viel zu kompliziert, die verstehen das nicht. Und da hat dann der Verkäufer immer einen triftigen Grund zu sagen, ja, diese Details, damit müssen sie sich gar nicht auseinandersetzen, das machen wir alles für Sie, das ist ja auch unser Expertenstatus und ihr könnt hier als eigenverantwortliche, rationale Investoren mal richtig schön in die Wunde das Salz streuen und könnt sagen, so, lieber Herr Müller, ist das jetzt der Performance Index oder der Kursindex, mit dem sie das vergleichen? Ja, und dann könnt ihr mal ganz, ganz, ganz genau auf seine Mimik und auf seine Reaktion achten. Und dann bin ich mal gespannt, was er euch dann für eine Ausrede bringt. Ja, so. Aber im Zweifel sind die Leute, die hier die Podcasts hören, dann meistens sowieso die das schon alles hinter sich haben und das eh selber machen. Aber egal. Kommen wir jetzt mal zum letzten Thema, was ganz wichtig ist und auch für Privatanleger, damit ihr nicht mit eurem Depot baden geht, sondern nur mit eurer Badehose oder natürlich auch in gewissen Stränden ohne Badehose. Aber wie ihr das macht, ist wie gesagt eure Sache. Was wir jetzt noch drin ansprechen wollten, auch ein ganz aktuelles Thema, was auch gleich mehrere Denkfehler meiner Meinung nach beinhaltet. Erstens das Thema Niedrigzinsumfeld. Das Lustige war, ich habe ja damals den Aktien mit Kopfkanal im Jahr 2013 Ende gestartet, also jetzt schon über 2,5 Jahre am Start. Und schon dort waren wir ja in einem Niedrigzinsumfeld. Und jetzt fragen sich natürlich immer mehr Leute, was mache ich denn mit meinem angesparten Vermögen? Viele Leute haben vielleicht mal was geerbt oder haben jetzt mittlerweile einfach schon viel angespart, weil wir Deutschen ja einfach die Sparkönige sind, ja. Und nehmen wir jetzt mal einfach als Beispiel, einfach nur damit ihr das euch sozusagen bildlich besser vorstellen könnt, eine Summe von zum Beispiel 50.000 Euro, die ich jetzt auf einem Sparbuch habe. Und sagen wir mal, aufgrund Niedrigzinsen und so weiter haben wir hier beim Sparbuch nur so eine, ja, sagen wir, Top-Kondition von 0,1% Rendite. Das bedeutet, auf meine 50.000 Euro habe ich nach einem Jahr gerade mal 50 Euro erhalten. Ja, also sehr wenig. Was aber viele Leute nicht beachten, ist, ihr müsst immer die reale Kaufkraft berücksichtigen und nicht einfach nur die nominalen Zinsen, weil die Inflation ist aktuell auch viel geringer als in vielen Jahren davor. Das heißt, real passiert da gar nicht so viel im Unterschied zu den Sparbuchzinsen in der Vergangenheit. Da habt ihr zwar auf eurem Kontostand gesehen, wir haben jetzt vielleicht mal 2%, 3% mehr bekommen auf unser 50.000 Euro. Aber wenn die Inflation auch bei 2 oder 3% war, dann war das gar kein großer Unterschied, beziehungsweise überhaupt gar kein Unterschied. So, und jetzt ist der spannende Punkt. Warum sage ich das? Nun ja, weil viele Leute auch mit diesem niedrigen Zinsumfeld anfangen, anderen Leuten Angst zu machen, ja. Vermögen verbrennt von alleine und ihr müsst jetzt handeln, sonst droht die Altersarmut und so weiter und so fort. Ich will hier ein ganz wichtiges Statement machen und zwar, wenn du jetzt einen bestimmten Geldbetrag hast zum Investieren, du hast aber keine Ahnung und verstehst nicht, was du da tust, dann ist es immer besser, ein Jahr zu warten und sich in dem Zeitraum zu informieren, sich zu bilden. Also ein Jahr reicht für jeden Menschen locker aus, um richtig, richtig gut sich zu bilden, ein paar Bücher zu lesen und dann hat man, selbst wenn jetzt zum Beispiel die Inflation, sagen wir mal, bei 1% wäre und du hättest von diesen 50.000 Euro nach einem Jahr 500 Euro realen Kaufkraftverlust oder sagen wir 450 Euro, weil du ja noch die 0,1% Zinsen bekommst, dann musst du das ja gegenüberstellen den ganzen Fehlern, die du machen könntest, wenn du jetzt einfach irgendwas kaufst, was du nicht verstehst. Da ist dann auf einmal von deinen 50.000 Euro nicht irgendwie 500 Euro weg, sondern auf einmal 5.000 oder 10.000 Euro weg, weil du dich irgendwo mit irgendeinem Produkt verzockt hast oder du einfach irgendwas gekauft hast, was du nicht verstehst. Und deswegen war mein Argument klar, Jonathan, oder willst du dazu noch was sagen?
Doch, war absolut klar. Und was ich dazu noch sagen möchte, ist, die Realverzinsung auf Spareinlagen ist schon seit 3 oder 4 Jahrzehnten immer um die Null schwankend. Also früher, wenn die Eltern erzählen oder so, oder falls ihr selbst schon miterlebt habt, die 4 oder 5% auf das Tagesgeld, die sind auch nur dadurch entstanden, dass die Inflation bei 4 oder 5% war. Und streng genommen ist es heute sogar viel attraktiver, ins Tagesgeld oder auf Sparprodukte zu setzen, weil von den 5%, die ihr nominal bekommen habt, musstet ihr ja Steuern auf die Zinserträge zahlen. Und bei 0% Zinsertrag und 0% Inflation fällt jetzt ja auch keine Steuer mehr an, was das angeht. Das heißt, euer Geld behält einfach so seinen Wert. Aber Nichtsdestotrotz ist es natürlich für langfristige Investitionen sinnvoll, zu einer Vermögensvermehrung zu kommen.
Ja.
Und das hat man eben noch nie über das Sparbuch erreicht, auch wenn das immer wieder so suggeriert wird in Deutschland.
Ja.
In anderen Ländern wie in Amerika weiß man gar nicht mal, was das für ein Produkt sein soll. Also für mich persönlich ist halt so ein Sparbuch etwas so eine Rücklage, falls mal eine Reparatur oder so ansteht.
Ja.
Am Auto, ja, aber es ist eben kein Geldanlageinstrument,
das genau. Sparbuch. Man muss einfach hier ganz klar, ich meine, für die Leute, die schon länger zuhören, die wissen das schon, man muss halt ganz klar trennen zwischen Sparen und Investieren. Das sind nicht die gleichen Dinge. Und wenn ich jetzt sozusagen ein Vermögen aufbauen will, dann bin ich beim Sparbuch halt nicht so gut beraten. Aber, ja, wenn es um Vermögenskonservierung und Vermögensschutz geht, und das ist immer das Erste, ja, was man denken sollte, steht schon bei Intelligent Investor drin. Ja. Das heißt, da macht er ja den Unterschied, der Graham, zwischen dem Enterprising Investor und dem Conservative Investor. Und der konservative Investor ist der, der einfach nur eine ganz allmähliche, schrittweise, vergleichen wir ihn jetzt mal einfach mit dem ETF-Investor, der relativ konservativ investiert. Also sagen wir mal zum Beispiel einen 30% oder 40% Aktienanteil hat, ja, aber auch einen hohen Anleihenanteil oder Tagesgeldanteil oder so, ja. Und einfach sagt, ich will ganz bisschen Vermögen aufbauen, aber möglichst mit wenig Schwankungen zwischendurch und ich will da auch gar nicht irgendwie Market Timing machen und so weiter. Weil mir geht es hauptsächlich um Kapitalerhalt. So, und dann haben wir dagegenüber den Enterprising Investor, der sagt, nein, ich will outperformen, nein, ich will besser abschneiden, ich will mich viel damit beschäftigen, ich will eine Rendite und so weiter. Der muss immer als erstes auch dafür sorgen, dass er nicht schlechter abschneidet als der andere. Nur weil du dich damit viel auseinandersetzt, nur weil du viel handelst, heißt es nicht, dass du dadurch automatisch auch besser abschneidest als jemand, der das nicht tut. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer als erstes, bevor du das Rennen als erster beendest, auch das Rennen überhaupt zu beenden. Okay? Und deswegen bedeutet das, 50.000 Euro zu haben oder nicht zu haben. Darum geht es im Endeffekt. Und was ist besser? Einfach erstmal diese 50.000 Euro zu wenig Zinsen ein Jahr liegen zu lassen, sich zu bilden und dann kluge Entscheidungen zu treffen oder mir irgendein schlechtes Produkt aufschwatzen zu lassen, wo auf einmal 5% Ausgabeaufschlag anfällt und von meinen 50.000 Euro nach einem Jahr 2.500 Euro schon mal einfach weg sind. Und diese 2.500 Euro, ja, hätte ich ein gutes Buch darüber gelesen, hätte mir also eine Investition von 30 Euro vielleicht 2.500 Euro gespart. Ja. Und das ist meiner Meinung nach weitaus wichtiger und deswegen sollte man sich nie aus der Ruhe bringen lassen von Leuten, die einem zu viel Angst machen und sie sagen, ja, du musst jetzt das und du musst schnell handeln, man weiß nicht, was alles passiert und so weiter und so fort. Das ist jedenfalls meine Meinung. Jonathan, noch dein letztes Wort dazu oder gehen wir wieder
baden? Ja, ich habe nichts hinzuzufügen.
Okay, ich hoffe, ihr habt wenigstens ein oder vielleicht auch zwei, vielleicht sogar auch drei Sachen aus diesem Podcast mitgenommen und ich hoffe auch für die länger dabei waren, war trotzdem wieder was Neues dabei, vielleicht das mit den Währungsumrechnungen und so, das könnt ihr auch nochmal selber nachprüfen bei unterschiedlichen Unternehmen, zum Beispiel auch die jetzt irgendwie russische Unternehmen haben oder so, da könnt ihr ja auch mal einfach die Währungskurse mit einkalkulieren und das Ganze einfach berücksichtigen. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Podcast. Ich danke auch hier nochmal unserem Sponsor, dem Kapitalismus, ja, für diesen Podcast. Ja, denkt immer dran, bleibt rational, bleibt kapitalistisch. Nur so kann es langfristig zu Wohlstand, Wachstum kommen. Und nur so sind wir langfristig alle glücklich. Und deswegen hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.